herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. Heute, am 20. Februar, ist der Welttag der sozialen Gerechtigkeit. Doch was bedeutet soziale Gerechtigkeit? Heißt es etwa, dass man schaut, dass alle das Gleiche haben? Aber ist das gerecht? Gerechtigkeit hat nichts mit Gleichheit zu tun, sondern als Gesellschaft, also als Sozietät, dafür zu sorgen, dass jeder das zukommt, was sie benötigt, ohne zunächst auf die Verschiedenheit der Leistung zu achten. Dennoch darf man die Leistung für die Gesellschaft nicht außer Acht lassen. Doch was bedeutet Leistung? In einer kapitalistischen Gesellschaft bedeutet Leistung nur das, was monetarisierbar ist. Wenn jemand ein Geschäft eröffnet und Dinge verkauft, die im Moment jeder haben möchte, dann wird er viel Geld verdienen. Wer viel Geld verdient, bringt eine hohe Leistung. Zumindest wird das so interpretiert. Es muss einfach so sein, sonst funktioniert das System nicht. Aber es geht noch weiter. Wer viel Geld verdient, wodurch ihm automatisch unterstellt wird, dass er viel leistet, im Sinne von Arbeit, ist angesehen, denn angeblich bringt er der Gesellschaft viel. Was nun nicht unbedingt stimmt. Nehmen wir mal an, das Produkt, das dieser Mensch verkauft, eigentlich für die Menschen, die es kaufen, keinen Mehrwert hat, sondern es nur gekauft wird, weil es gerade hip ist, also modern. Und man muss es haben, weil man dazugehören will. Es besagt, ich bin auch erfolgreich, weil ich kann mir das leisten. Allerdings ist dieses Produkt ungesund und viel zu teuer im Vergleich zu den anderen, gesünderen Produkten, die denselben Grundnutzen haben, nämlich den Durst zu löschen. Darüber hinaus wird es in Verpackungen verkauft, die klein sind und deshalb wird sehr viel Abfall produziert. Dennoch schafft es der Verkäufer mit klugem Marketing, dass das Produkt modern bleibt und niemand über die Folgen nachdenkt. Da ist der große Verbrauch von Aluminium für die Verpackung, was aus den verschiedensten Gründen bedenklich ist. Aber das Getränk ist so ungesund, dass es verschiedenste ernsthafte Erkrankungen auslöst. Wird es auf Dauer und viel zu häufig konsumiert. Die Entsorgung des Abfalls fällt auf die Allgemeinheit zurück, die dafür aufzukommen hat. Auch die mit der Erzeugung von Aluminium zusammenhängenden Umweltschäden trägt die Allgemeinheit. Das sind Kosten, die nicht auffallen, weil sie auf viele Schultern verteilt werden, aber den Verkäufer nicht tangieren müssen. Schließlich verkauft er es nur. Alles andere geht ihn nichts an. Viele Menschen konsumieren also dieses Produkt täglich, etliche auch mehrmals täglich. Dann kommen die Erkrankungen. Was machen die Menschen? Sie gehen zur Medizinerin ihres Vertrauens oder, sollte es besonders schlimm sein, ins Spital. Die Medizinerin verschreibt wahrscheinlich Medikamente. Sie sagt vielleicht sogar noch vorher, konsumieren Sie dieses Produkt nicht so häufig, wenn sie überhaupt davon erfährt. Nur sehr wenige, sehr dreiste erlauben sich, dem Menschen zu sagen, er soll es ganz lassen. Aber was wäre, wenn er es ließe? Dann würde der Verkäufer weniger Umsatz machen, dann würden weniger Menschen krank werden und zum Arzt gehen. Damit verlöre die Ärztin Patientinnen und damit an Einkommen. Darüber hinaus würde die pharmazeutische Industrie weniger Umsatz lukrieren, weil der Mensch, der nicht zur Ärztin geht und gesund ist, keine pharmazeutischen Produkte nachfragt. Ebenso ist es mit den Spitälern. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass der Verkäufer als erfolgreich gilt, weil es ihm gelingt, Menschen ein überteuertes, ungesundes Produkt über lange Zeit aufzuschwatzen. Wirklich zahlen für diese negativen Seiten wird der Unternehmer nicht, sondern die Allgemeinheit. All jene, die in die Krankenkassen einzahlen, aber auf einen gesunden Lebensstil achten, wodurch sie nie oder so gut wie nie krank sind, damit zahlen sie für die anderen. Die die Getränkeverpackungen nach dem Konsum entsorgen, werden nicht zum Unternehmen gehen und sagen, du kümmerst dich jetzt um den Müll. Nein, Das macht die Müllentsorgung, die auch wieder die Gesellschaft trägt. Auch die, die dieses Produkt nicht konsumieren oder darauf achten, viel weniger Müll zu produzieren als andere. Das Umlagesystem ist so gesehen ungerecht. Noch deutlicher wird dies scheinbare Ungerechtigkeit, wenn man individuelle Lebensentscheidungen und deren Folgen in Betracht zieht. Eine Frau wird schwanger und entscheidet sich dafür, das Kind zur Welt zu bringen. Der dazugehörige Erzeuger macht sich vom Acker und will von dem Kind nichts wissen. Die Frau ist also alleinerziehend. Nun bekommt eine alleinerziehende Mutter besondere soziale Unterstützung. Vor allem dann, wenn der Vater beschließt, keine Unterhaltszahlungen zu leisten. In dem Fall springt der Staat ein, wie es so schön heißt. Konkret, ein Teil der Lohnnebenkosten sind der Beitrag zum sogenannten Familienlastenausgleichsfonds. Eigentlich muss man den Namen nicht erklären. Er spricht für sich. Alle zahlen solidarisch ein, also alle, die einen Verdienst haben, inklusive dem Menschen, die andere in Verdienst nehmen und dafür deren Arbeitskraft erhalten. Dieser Fonds dient dazu, Lasten von Familien auszugleichen. Deshalb Familienlastenausgleichsfonds. Und zwar Familien, die sie nicht selbst stemmen können. Wenn nun der Vater nicht für den Unterhalt aufkommt, dann tun es die anderen, solidarisch. Früher nannte man es solidarisch, auch eingedenk der Tatsache, so wie man sagte, dass jede in diese Situation kommen kann und man dann auch darauf angewiesen sein könnte. Vielleicht nicht unbedingt auf diese spezifische soziale Leistung, aber man hat einen Unfall und erhält eine Versehrtenrente. Oder man wird arbeitslos, dann erhält man Arbeitslosengeld. Und wenn man lange genug gearbeitet hat, dann erhält man eine Pension. Das alles und noch einiges andere, das sind soziale Leistungen, die dafür sorgen sollen, dass in diesem Land niemand hungern, frieren oder ohne Obdach sein muss. Früher sage ich deshalb, weil heute wird zuerst gefragt, ist nicht dieser Mensch, der diese sozialen Leistungen in Anspruch nimmt, selbst schuld? Hätte er es nicht anders machen können? Nehmen wir die Mutter, der der Mann davongelaufen ist. Wie komme ich dazu, dass ich dafür aufkommen soll? Hätte sie sich halt nicht schwängern lassen. Man kennt ja die Frauen heutzutage, die sich ein Kind anhängen lassen und dann so abscheulich sind, dass sie den Mann nicht halten können. Es kommt zu einer Beweisumkehr. Die Mutter muss beweisen, dass sie daran unschuldig ist. Oder die Arbeitslosen. Oder die Erkrankten. Oder die Verletzten. Und wenn sie dann die sozialen Leistungen in Anspruch nimmt, dann soll sie im Staub kriechen vor der Großzügigkeit der anderen. Die solidarische Leistung wird an Bedingungen geknüpft, vor allem die der Unterwürfigkeit. Außerdem wird moralische Integrität erwartet. Nehmen wir das Beispiel Armut. Menschen, die Unterstützung erhalten, dürfen das Geld, das sie bekommen, nur für Dinge verwenden, die in den Augen der großzügigen Gebenden genehm sind, also selbstverständlich kein Alkohol, sagen die, die schon zum Frühstück Prosecco schlürfen. Aber die haben es sich auch erarbeitet. Deren Konsum darf nicht hinterfragt werden. Aber wenn wir es alle zahlen, dann schon. Nehmen wir an, die Prosecco schlürfende Frau ist die Angetraute dessen, der das ungesunde, überteuerte, weltvermüllende Produkt herstellt, die sich diesen Unternehmer also geschnappt und geheiratet hat, als er bereits viel verdient gehabt und nun das Leben einer Grand Dame führt, mit Bediensteten, die sie nach Herzenslust herumscheucht. Wenn es ihnen zu viel wird, also den Bediensteten, und sie aufbegehren, kann sie mit Kündigung drohen. Lassen sie es sich immer noch nicht gefallen und werden tatsächlich gekündigt, am besten auch noch jenseits der 50 Jahre, dann erhält der Mensch Arbeitslosengeld. Aber selber schuld, er hätte sich halt nicht so anstellen sollen. dann hätte er noch eine Anstellung. Und es würde nicht die Allgemeinheit belasten. Deshalb bleiben viele Frauen in unzumutbaren Arbeitsverhältnissen. Sie können es sich einfach nicht leisten, ihr Einkommen zu verlieren, weil es notwendig ist für das Überleben der Familie. Aufmucken, was als Abweichung von der Unterwürfigkeit bewertet wird, wird sanktioniert. Niemand kann mehr was zumuten. Also sitzt die Kniefrau mit Prosecco um 10 beim Frühstück und fragt sich, warum sie für all die Arbeitsscheuen zahlen soll, die ungeniert vom Staat leben. Das ist ein Narrativ, das über viele Jahre immer und immer wieder erzählt wurde und nun geglaubt wird. Es handelt sich um eine Ideologie, die nicht umsonst aufrechterhalten wird, nicht zufällig. Sie richtet sich auch nicht wirklich gegen die Faulen, sondern gegen alle, die abhängig von Lohnarbeit oder staatlicher Absicherung sind. Die Botschaft ist offensichtlich. Sei dankbar, sei ruhig, sei gefügig. Früher war der Sozialstaat dafür gedacht, Schutz vor Not zu gewährleisten. Eine solidarische Leistung für alle, die sich nicht selbst helfen können, aus welchen Gründen auch immer. Arbeitslosigkeit, chronische Erkrankungen, Behinderungen sind nur einige Gründe, Schutz zu brauchen. Und natürlich nicht zu vergessen, die Kinder. Doch da sind wir schnell da mit Anschuldigungen. Da müssen die Eltern sorgen. Was ist, wenn sie es nicht können? Spannend ist, dass sich dieselben Menschen, die sich gegen Abtreibung aussprechen, ebenso dafür stark machen, dass diese Kinder keine solidarische, gemeinschaftliche Unterstützung erhalten. Oft genug geschehen Abtreibungen, weil die Mutter oder der Vater nicht in der Lage sind, das Kind adäquat zu versorgen. Ob da diejenigen dann den Unterhalt leisten, die zuerst sagen, jedes Leben zählt? Eher nicht. Das, obwohl immer wieder betont wird, dass zu wenige Kinder auf die Welt kommen. Im Fall von Kindern könnte man es so zusammenfassen. Die Kosten und Mühen, und ja, es ist nicht immer lustig, die Kinderkosten werden individualisiert, aber die Erträge vergesellschaftet. Es gab generell einen Ruck nach rechts. Der Sozialstaat wird zur Erziehungsanstalt. Wer nicht spurt, bekommt es zu spüren. In Form von Sanktionen, Kürzungen, Zumutbarkeiten, permanente Kontrolle und Misstrauen als Systemprinzip. Kurz ließ es sich zusammenfassen, wer nicht brav ist, dem wird genommen, was ohnehin zu wenig ist. Das ist keine Hilfe, sondern die Demonstration von Macht. Natürlich gegenüber jenen, die sich nicht wehren können, die keine Lobby haben, die Schwächsten in unserer Gesellschaft. Deshalb ist es aber auch logisch, dass im Kapitalismus alles dafür getan wird, dass Prekariat bleibt. Denn so hat man Ansatzpunkte zur Disziplinierung. Die Löhne, etliche Abschlüsse gab es wieder unter der Inflationsgrenze, was bedeutet nominell mehr Lohn, real weniger. Zumindest kann man sich davon weniger leisten. Jene, die gerade genug zum Leben bzw. zum Überleben hatten, rutschen weiter ab. Die Folgen sind nicht nur finanzieller Natur, sondern auch sozialer. Es ist kaum möglich, FreundInnen oder Verwandte zum Essen einzuladen. Es hat gesundheitliche Folgen, weil sich Menschen mit geringem Einkommen von dem ernähren müssen, was sie sich leisten können. Und das sind oft die schlechtesten Lebensmittel. Doch man wagt es nicht aufzumucken, denn selbst ein schlechter Arbeitsplatz ist immer noch ein Arbeitsplatz. Menschen können mit der Drohung, den Arbeitsplatz zu verlieren, erpresst werden. Die Folge ist erhöhte Anpassung, denn die Arbeitenden werden als Konkurrenten gesehen. Da bleibt kein Platz mehr für Solidarität. Armut ist im Kapitalismus also kein Unfall, sondern ein Werkzeug. Und soziale Ungerechtigkeit ist nicht die Folge eines Systemversagens, sondern sie bedeutet, dass das System so funktioniert, wie es soll. Der Skandal ist also nicht, dass Menschen Unterstützung brauchen, sondern der Skandal ist, dass Hilfe entwürdigend gestaltet wird, dass Existenzangst politisch gewollt ist, dass soziale Rechte an Gehorsam gekoppelt werden. Soziale Gerechtigkeit bedeutet jedoch nicht, Menschen zu kontrollieren, sondern ihnen die Freiheit zu geben, Nein sagen zu können. Nein zur Ausbeutung, Nein zu schlechten Jobs, Nein zu unmenschlichen Bedingungen. Eine Gesellschaft ist nicht gerecht, wenn sie Armut verwaltet, sondern erst dann, wenn sie Menschen nicht mehr durch Angst gefügig machen muss. Der Welttag der sozialen Gerechtigkeit ist deshalb kein Feiertag, sondern eine Erinnerung. Eine Erinnerung daran, dass Würde nicht verdient werden muss, dass Solidarität kein Luxus ist und dass eine Gesellschaft, die ihre Schwächsten diszipliniert, sich selbst entlarvt. Soziale Gerechtigkeit heißt nicht brav sein. Soziale Gerechtigkeit heißt, niemand muss Angst haben. Und darum geht es, wenn wir es schaffen wollen, eine Welt voller Love, Peace and Tofu gemeinsam aufzubauen. Danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Wie ist deine Meinung dazu? Vielleicht magst du uns deine eigenen Erfahrungen erzählen. Keine Sorge, es darf gerne anonym sein. Doch Erfahrungsberichte können anderen helfen, denn oft genug wird uns eingeredet, dass wir mit einem Problem alleine dastehen, was ganz und gar nicht stimmt. Und vor allem hört wieder rein, wenn es heißt, hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast der Position bezieht.